Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Wir starten heute mit einer Hoffnungsträgerin der Demokraten für die US-Präsidentschaft.
I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States.
So klang es Anfang des Jahres, als Kamala Harris in Oakland ihre Kandidatur bekannt gab, lautstark gefeiert von tausenden Unterstützern. Es sollen sogar mehr gewesen sein als bei Barack Obamas Auftaktrede 2007. Und Harris, die erst als zweite afroamerikanische Frau in den US-Senat gewählt wurde, gewann dann auch die erste TV-Debatte der Demokraten. Ihre Umfragewerte stiegen, stagnierten dann und nun vor wenigen Tagen musste Kamala Harris aus Geldmangel ihre Kampagne beenden. So ist der Wahlkampf in den USA. Ohne viele Millionen Dollar läuft nichts. Darauf wollen wir später noch eingehen. Erstmal nimmt uns Thilo Kößler mit nach Iowa. Der kleine Bundesstaat im Mittleren Westen ist traditionell der Auftakt der Vorwahlen. Im Februar treten dort noch 4 aussichtsreiche Demokraten an, um Trumps Herausforderer zu werden. Die größte Zustimmung US-weit hat Joe Biden.
Ein Samstagmorgen, Ende November in West Des Moines, einem Vorort der Hauptstadt von Iowa. Joe Biden will hier in einer schmucklosen Mehrzweckhalle eine Wahlkampfrede halten. Eine lange Warteschlange hat sich vor dem Eingang gebildet.
He's been a leader on progressive issues his entire since he was elected to the Senate.
Ben Kipney ist 61 Jahre alt und bekennt, schon lange ein Fan von Joe Biden zu sein, weil er seine jahrzehntelange politische Erfahrung schätzt und seine stets fortschrittliche Haltung, wie er sagt. Er glaube aber nicht, dass Joe Biden als Sieger aus den Vorwahlen in Iowa hervorgehen wird. Tatsächlich ist Biden in den Umfragen zurückgefallen. Die Propagandakampagne, die Donald Trump in der Ukraine-Affäre gegen Joe Biden fährt, hat dem ehemaligen Vizepräsidenten Barack Obamas bereits zugesetzt. Obwohl Trump für die erhobenen Korruptionsvorwürfe keinerlei Belege hat. Ben Kipney glaubt aber, dass Joe Biden dennoch der einzige Kandidat der Demokratischen Partei ist, der Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen schlagen kann.
Is whether or not we can win the general election. And I know that Joe Biden can get us to win the general.
Ben Kipney, der frierend vor dem Einlass zur Wahlkampfveranstaltung von Joe Biden steht, weiß also schon, wen er bei den Vorwahlen der Demokraten in Iowa am 3. Februar wählen wird. 2/3 der Wähler sind dort aber immer noch unentschieden. Das hat auch mit der besonderen Rolle dieses Bundesstaates im Herzen der USA zu tun. Ländlich und weiß wie kein zweiter setzt er den Auftakt zu den Vorwahlen in allen anderen Bundesstaaten. Wer bei den Demokraten in Iowa als Gewinner hervorging, gewann seit 1996 auch die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten. Doch noch ist das Bewerberfeld zu groß, um schon Prognosen zu wagen, sagt der Journalist David Jepsen, der viele Jahre als Politikchef bei der Tageszeitung Des Moines Register arbeitete und heute noch eine eigene Fernsehshow hat.
Die Wähler in Iowa wollen einen Siegertypen küren, aber dieses Rennen ist so unentschieden, weil sich die Leute nicht darauf verständigen können, wer das sein könnte.
Zumal die Demokraten in 2 Lager gespalten sind. Die einen sind die sogenannten Zentristen, die die Wähler der Mitte binden und politisch wieder zu normalen Verhältnissen zurückkehren wollen, wie sie sagen. Die anderen sind die Progressiven, die Parteilinken, die auf Reformen drängen und auf programmatische Erneuerung. Viele demokratische Wähler haben Angst, einen Kandidaten auf den Schild zu heben, der dann möglicherweise gegen Donald Trump verliert, sagt Jepsen.
They cannot fathom the idea they would vote for a candidate who would lose to Trump.
Wer kann Donald Trump schlagen? Das ist die angstbesetzte Kernfrage dieses ersten demokratischen Vorwahlkampfes in Iowa.
I know we're ready for a leader like my husband Joe Biden.
Niemand anderes als mein Mann Joe Biden, ruft Jill Biden in die Menge, die sich um das Rednerpult in der Mitte des Saales drängt. Joe Biden will sein Land zurückführen in die Normalität und Kontinuität der Obama-Jahre, wie er sagt. Es gelte, die Seele Amerikas wieder zu entdecken. Deshalb lautet sein Ziel, neben dem Sieg über Donald Trump, die gespaltene Nation wieder zusammenzuführen.
The first job we all have is to defeat Donald Trump and make sure he doesn't have a second term. You know, the second thing we're going to have to do, they're going to have to be able to put the country back together. Help me win this nomination, because I promise you, we can do this. I guarantee it.
Vor der Tür diskutieren Diane, Bill und Anne über die Rede Bidens. Die drei sind befreundet und allesamt um die 60 Jahre alt. Auch sie sind noch unentschlossen, wen sie am 3. Februar bei ihrem Caucus wählen sollen. Diesen kleinen und kleinsten Parteiversammlungen, in denen stundenlang diskutiert und um das Votum gerungen wird. Er glaube schon, dass Joe Biden der beste Kandidat sei, um Trump zu schlagen, sagt Bill.
I think because of his experience that he's gonna be the best candidate to beat Trump.
Wenn sich die Demokraten zu weit nach links bewegten, würde man die unabhängigen Wähler verlieren, gibt Diane zu bedenken.
If we go too far left, I'm afraid we're gonna lose the independence. And I think if we can be moderate, but
Joe Bidens Problem ist sein Alter, sagt Anne. Biden ist 77. Er verspricht sich häufig und wirkt oft etwas fahrig. Er müsste sich viel offensiver um die jungen Wähler kümmern.
The younger generation. I'm just waiting for him to get the chance to do more of that.
Joe Biden ist der Kandidat des demokratischen Establishments, der Wunschkandidat der älteren Demokraten und vieler Afroamerikaner. Aber er ist nicht der Kandidat, der für einen Neuanfang steht. Das ist Pete Buttigieg.
Joe has been very great. I mean, he's an awesome individual as well. So the younger people, younger blood.
Biden ist exzellent, aber wir brauchen junges Blut, sagt ein älterer Herr in Creston, etwas mehr als eine Autostunde von Des Moines entfernt. Mayor Pete hat sich angesagt, wie alle Pete Buttigieg nennen. Er ist 37 Jahre alt, Bürgermeister von South Bend in Indiana. Buttigieg ist bekennender Homosexueller und der geradezu jugendlich wirkende Gegenspieler zu Joe Biden im Lager der moderaten Demokraten. Sein schwer eingängiger Nachname, sein Vater kam aus Malta in die USA, findet sich in Lautschrift auf vielen Ansteckern. Buttigieg. Pete Buttigieg hat sich in den Umfragen in Iowa an die Spitze gesetzt. Für ihn sei er klarer Favorit, sagt Bryce Back.
So he's my clear frontrunner, but I'd say my vote is not fully settled.
Bryce Back ist 34 Jahre alt und mit seiner Schwester in die triste Basketballhalle nach Creston gekommen. Auch er habe sich noch keine endgültige Meinung gebildet, sagt er. Aber er vertraue Buttigieg. Schließlich sei er Afghanistan-Veteran.
Although I do really like that he's a veteran, it's not obviously the same. But I have enough confidence in him to vote for the presidency.
Everyone, please join me in welcoming Mayor of South Bend, Indiana, and the next President of the United States of America, Pete Buttigieg!
Mit großen Schritten nimmt Buttigieg die Stufen hinauf auf die Bühne. Er trägt einen dunkelblauen Anzug, weißes Hemd, Krawatte. Er ist ein geschickter Redner und lädt die Zuhörer ein, sich den Tag vorzustellen, an dem Donald Trump nicht mehr im Weißen Haus sitzt.
And that is the day when the sun will come up over the United States and Donald Trump will no longer be in the Oval Office.
Mit diesem Tag, sagt Buttigieg, ist allerdings noch kein einziges Problem gelöst. Das Land sei so tief gespalten wie nie zuvor und er wolle es wieder zusammenführen.
I'm running to be that president who can pick up the pieces, gather us together and make sure that we come out of that process of rising to meet our biggest challenges more unified and less divided than we were on the way in. That's what we're trying to do.
Pete Buttigieg steht wie Joe Biden für die Rückkehr zur Normalität, für das andere, bessere Amerika, in dem jeder seinen Platz hat. Buttigieg ist politisch das Spiegelbild Joe Bidens, nur jünger, agiler, frischer. Und doch gibt es Zweifel an Biden, analysiert der Journalist David Jepsen, den viele das Orakel von Iowa nennen.
The caucus-goers ebb and flow. They like Joe Biden at first.
Die Wähler durchleben alle Höhen und Tiefen. Sie mögen Joe Biden sehr, aber sie zweifeln, ist er nicht zu alt? Und tatsächlich hat er sich ja etwas durch die Debatten hindurchgestammelt. Davon hat Pete Buttigieg profitiert. Er ist jung und redegewandt. Aber ist er nicht doch zu jung? Außerdem ist er offen schwul. Und das hat es bisher in der amerikanischen Politik noch nicht gegeben. Niemand weiß, wie die Wähler darauf reagieren. Und es könnte ein Grund sein, weshalb er sich mit den Afroamerikanern so schwer tut. Das sehen sich die Wähler alles an. Sie können ruckzuck heute für den einen Kandidaten sein und morgen für einen anderen.
They can easily be for one candidate one day and then someone else the next.
Die Zweifel bei vielen Wählern gegenüber Biden und Buttigieg beziehen sich aber auch auf die politische Agenda beider Kandidaten, meint David Jepsen. Vorwärts, wir müssen zurück, das reiche als politisches Programm nicht mehr aus.
Diese Leute sagen, das Motto zurück zur Normalität greife zu kurz und werde den politischen Realitäten nicht mehr gerecht. Ja, es gibt Probleme. Deshalb brauchen wir einen Präsidenten, der das Heft in die Hand nimmt und Politik aktiv gestaltet. Wir können nicht einfach zurück in die Obama-Ära. Also, wie soll unsere Politik aussehen? Eher revolutionär oder doch lieber evolutionär?
Revolutionary? Or is it slower and more evolutionary?
Die Verunsicherung der demokratischen Wähler in Iowa und im ganzen Land speist sich nicht nur aus der bangen Frage, wer Donald Trump schlagen kann. Sie speist sich aus vielen Selbstzweifeln, Gegensätzen, Widersprüchen, die so einfach nicht aufzulösen sind. Da ist das Alter der Kandidaten, Mann oder Frau, homo oder hetero, schwarz oder weiß, vor allem aber, in welche Richtung soll es politisch gehen, mehr oder weniger nach links. Demokratische Vordenker sehen die Demokratische Partei in einem tiefgreifenden Wandel, quasi in einem Häutungsprozess. Die Reformer wollen das alte neoliberale Outfit abstreifen und die Wall Street-Nähe der Clinton-Tage hinter sich lassen. Sie wollen der Partei stattdessen ein sozialliberales Programm verordnen, das sich der großen gesellschaftlichen Themen annimmt. Es ist ein Versuch, zeitgemäße Antworten zu finden auf die vielen Verwerfungen und Umbrüche, mit denen moderne Industriegesellschaften überall konfrontiert sind. Zuwanderung, Einkommensunterschiede, soziales Gefälle, Bildungsnotstand. Viele Demokraten wollen sich auf den Weg zu einer Partei der umfassenden Reformen machen.
Welcome to the stage, Senator Elizabeth Warren.
Das ist die zweite Paarung dieses Wahlkampfes neben Biden und Buttigieg, die derzeit in Iowa zu besichtigen ist. Die Paarung links der Mitte, Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Beide sind aus demselben politischen Holz geschnitzt. Sanders unterlag 2016 Hillary Clinton im Nominierungswettkampf und macht heute denselben Wahlkampf wie damals. Jetzt hat ihn Elizabeth Warren in den Umfragen überrundet. Während Bernie Sanders nach seinem Herzinfarkt geschwächt wirkt, macht die 70-jährige Senatorin aus Massachusetts mächtig Wind.
I was born and raised in Oklahoma.
Auf ihrem Kapuzenpulli steht ihr Wahlkampfmotto, das auch ihr persönliches sein könnte: Dream big, fight hard. Träume groß und kämpfe hart.
Today, a full-time minimum wage job in America will not keep a mama and a baby out of poverty. That is wrong and that is why I am in this fight.
Sie fordert eine Anhebung des Mindestlohns, kostenloses Studium, eine Milliardärssteuer und natürlich Medicare for All. Eine Krankenversicherung für alle. Mit diesem Thema ist sie angeeckt. Dieser Plan hat ihr geschadet. Alle Amerikaner in eine steuerfinanzierte Krankenversicherung zu zwingen, das kam nicht gut an, weil das als staatliche Bevormundung erlebt wird. Inzwischen ist sie zurückgerudert und will eine Übergangsfrist einführen. Doch seither sinkt ihr Stern. Nick Mickle, ein junger Lehrer, der mit Freunden in den Val Air Ballroom nach West Des Moines gekommen ist, sagt, das hätte sie eigentlich wissen müssen, dass dieses Wahlversprechen völlig unrealistisch war.
I think it's a great talking point on the campaign trail, but everybody makes promises that, you know, aren't realistic, and I think that's one of them.
Seither heißt es, dass sich Elizabeth Warren politisch ins Abseits manövriert habe. Sie sei schlichtweg nicht wählbar. Nick widerspricht.
I don't really buy into the electability argument. Anybody's electable.
Das Argument der Nichtwählbarkeit, das kaufe ich nicht. Jeder, der bereit ist, für seine politischen Ziele zu kämpfen und die amerikanischen Werte hochzuhalten, ist auch wählbar.
Those traditional American values, I think, is electable.
Elizabeth Warren will ihren Wählern Hoffnung machen. Dabei scheint sie selbst ein Grund für deren Verunsicherung zu sein. Viele bezweifeln, dass sich die Wähler von Iowa trauen, nach dem Wahldebakel Hillary Clintons erneut eine Frau ins Rennen zu schicken. Zweifel müssten Warren indes selbst kommen. Es ist äußerst fraglich, ob sie ihren Wahlkampf weiterhin mit voller Kraft fortsetzen kann. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump wird für sie und vier weitere Senatoren, die sich bei den Demokraten um die Präsidentschaft bewerben, zu einer schweren Hypothek für den Wahlkampf, sagt David Jepsen.
Das Impeachment-Verfahren macht die Präsenz jedes Senators im Kongress erforderlich. Das bringt den Wahlkampf praktisch zum Erliegen. Und ich denke, die republikanische Mehrheit im Senat wird sich sagen, okay, wenn ihr den Präsidenten des Amtes entheben wollt, dann sorgen wir dafür, dass eure Präsidentschaftskandidaten hier so lange herumsitzen, wie nur irgend möglich.
Das sind die praktischen Folgen des geplanten Impeachment-Verfahrens für den Präsidentschaftswahlkampf 2020. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump hängt jedoch auch atmosphärisch wie ein Damoklesschwert über den Demokraten. Niemand weiß, ob es ihnen politisch nützen oder eher schaden wird. So sehen sich die Demokraten im Wahlkampf gegen Donald Trump mit vielen Fragezeichen konfrontiert. Statt eines einzelnen Favoriten oder eines Führungsduos gibt es diesmal ein Führungsquartett. Biden, Buttigieg, Warren, Sanders. Viele hatten gehofft, dass sich auch die farbige Senatorin Kamala Harris nach vorne schieben könnte. Sie hat mittlerweile aufgegeben, was bereits die Frage aufwarf, ob es den Demokraten in Donald Trumps Amerika zu riskant ist, eine Woman of Color aufzustellen. Die Stimmung unter den verbliebenen Kandidaten wird indes immer gereizter. Die New York Times sieht bereits einen quälenden Nominierungsprozess voraus, der sich noch über Monate hinziehen könnte. Der Warren-Anhänger Nick Mickler wünscht sich deshalb nichts sehnlicher, als dass sich die Demokraten endlich auf einen Kandidaten einigen. Wir flirten schon mit der nächsten Katastrophe, sagt er.
We're flirting with disaster again.
Spätestens im Juni werden wir dann wissen, wer gegen Donald Trump im November antreten wird. Es geht wie immer um die Frage, wer das eigene Lager besser mobilisieren kann und dabei hilft: Geld. Viel Geld. Warum, das hat mir unser US-Korrespondent Thilo Kössler nach seiner Iowa-Reise erzählt.
Also es gibt den berühmten Ausspruch eines US-Senators aus dem späten 19. Jahrhundert. Der hat gesagt, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind in der Politik. Das erste ist Geld und das zweite habe ich vergessen. Das heißt, wer kein Geld hat, kann keinen Wahlkampf machen. Wahlkampf ist unglaublich teuer. Ein Kandidat muss in allen wichtigen Bundesstaaten vertreten sein, in den Kernstaaten, die die Wahl entscheiden, in den Swing States, die mal so oder so entscheiden. Und was das heißt, das kann man am besten in Iowa besichtigen. Dort absolviert ein Kandidat 2, 3, 4 Auftritte am Tag und dahinter steht ein riesiges Team, das diese Auftritte vorbereiten muss. Da muss der Saal angemietet werden, er muss ausgestattet werden, es muss für Werbung gesorgt werden, es müssen Plakate angebracht werden, es muss der Kontakt zur lokalen Presse hergestellt werden, es müssen Pressetermine gemacht werden, es müssen Parkplätze organisiert werden und. Diese Kampagnen müssen auch noch die kleinsten Orte in der Provinz erreichen. Das heißt, da muss ein Team hinreisen und alles klar machen. Die einzelnen Kampagnen müssen koordiniert werden. Sie müssen in den Reiseplan des Kandidaten eingebunden werden. Also das ist eine riesige Logistik und das in einem gigantisch großen Land mit 3 Zeitzonen. Auch das muss man sich einmal klar machen, dass hier ein Zeitunterschied zwischen Ost- und Westküste von 3 Stunden besteht und das alles geht natürlich total auch an die Substanz der Kandidaten, die hin und her reisen müssen und ihre Auftritte koordinieren müssen.
Und man braucht eben sehr viel Geld dafür. Wer ist denn am besten bisher bei den Demokraten im Sammeln?
Also es gibt 2 Arten, Geld zu sammeln. Die eine ist, sich an Großspender zu wenden. Das macht zum Beispiel Joe Biden. Der ist jetzt etwas in Finanznöte geraten und hat gesagt, ich muss doch auf die Super PACs zurückgreifen. Das sind Political Action Committees, Super PAC heißen die, die Werbung machen dürfen für einzelne Kandidaten. Das ist in Verruf gekommen, gerade bei den Linken innerhalb der Demokraten. Sie sagen, wir wollen uns nicht abhängig machen von großen Corporations, von großen Firmen, von Konzernen. Bernie Sanders und Elizabeth Warren, die beiden linken Kandidaten, sie haben einen anderen Weg gefunden, wie sie an Geld kommen. Sie wenden sich an Kleinspender. Sie bitten da mal um $10, dort mal um $20. Und Bernie Sanders hat damit $50 Millionen eingesammelt immerhin und eine landesweite Infrastruktur an Wahlkampfbüros und Helfern aufgebaut. Der Vorteil von Kleinspendern ist, man kann sich immer wieder an sie wenden und sie ansprechen. Wenn man um $20 Spenden bittet, dann kann man das oft wiederholen, bis die maximale Obergrenze von $2,800 erreicht ist. Und auch diese Ansprache, schick mir doch nochmal $20, ist natürlich eine Bindung an die potenziellen Wähler.
Um Geld ging es auch bei Kamala Harris. Sie hat begründet ihren Ausstieg aus der Kampagne mit Geldnöten. Was sagt das denn über die Demokratie in den USA?
Also Kamala Harris hat das gleiche Schicksal ereilt, das jetzt immer mehr Kandidaten ereilen wird. Ihr ging das Geld aus, das war der offizielle Grund. Sie hat gesagt, ich bin keine Milliardärin, ich kann mir das nicht leisten. Aber der eigentliche Grund war wohl eher, dass Kamala Harris schlechte Berater hatte und schlechte Umfragewerte. Sie hatte Probleme, sich für die nächste Debatte der Demokraten zu qualifizieren. Sie war zu oft zur falschen Zeit am falschen Ort. Sie hat bestimmte Orte unterschätzt. Sie war nicht oft in Iowa. Und Iowa ist der ganz entscheidende Ort, weil dort die ersten Vorwahlen Vorwahlen stattfinden, weil von dort wichtige Impulse und Signale ausgehen. Wer ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben will, der muss in Iowa präsent und erfolgreich sein. Sie hatte offenbar auch Probleme, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Das Thema Geld und Demokratie, ja, das führt im amerikanischen Wahlkampf ganz klar zu einem gesellschaftlichen Zweiklassensystem. Wer Geld hat, der kommt weiter. Wer keines hat und wer nicht genügend Spender aufbieten kann, der hat das Nachsehen.
Viel Geld durch Spender sammelt US-Präsident Trump ein. Der führt quasi seit 3 Jahren einen Dauerwahlkampf. Was hat er eingenommen und macht er mit den Millionen?
Also Donald Trump kann sich zurücklehnen. Er muss überhaupt keinen Vorwahlkampf führen. Er ist der einzige Kandidat der Republikaner. Er muss sich nicht gegen innerparteiliche Konkurrenten durchsetzen. Er kann damit viel Geld sparen, das er dann in der heißen Phase des Wahlkampfs einsetzen kann. Er hat jetzt schon Sendezeit für Wahlkampfvideos gekauft. Er hat das aber im Grunde überhaupt nicht nötig, denn er ist in den Medien präsent wie kein Zweiter. Er hat seinen Haussender Fox News, der jede Veranstaltung live überträgt. Er ist in jeder Nachrichtensendung, er ist in aller Munde. Er hat seine Twitter-Gemeinde, an die er sich direkt wenden kann, ohne die Presse auf seine Seite bringen zu müssen. Und er hat eine klare Strategie. Immer abwerten, skandalisieren, immer angreifen, Lügen verbreiten, Gerüchte in die Welt setzen, Verschwörungstheorien verbreiten. Also das ist die Strategie von Donald Trump, die ausgesprochen erfolgreich ist. Er hat seine Gemeinde, auf die er setzen kann. Das sind die Weißen im Land, vor allen Dingen eben in ländlichen Regionen. Und seit er an der Macht ist, seit 2016, bedient er sie täglich mit immer neuen Nachrichten, Skandalen und befriedigt damit ihre Bedürfnisse.
Ich hatte gelesen, dass Donald Trump in den letzten Jahren 125 Millionen US-Dollar eingesammelt hat und das meiste für seine Anwälte dabei draufgeht. Am meisten Geld hat aber mit Abstand Michael Bloomberg, der Überraschungskandidat der Demokraten, der später noch einsteigen will, Ex-Bürgermeister von New York. Laut Forbes ist er der 8. reichste Mensch der Erde. Was ist von ihm noch zu erwarten?
Also ich glaube, Michael Bloomberg wird bei uns bei weitem überschätzt. Vielleicht ist das die Faszination seines Reichtums, der auf 52 Milliarden Dollar taxiert wird. Hier spielt er de facto keine Rolle. Michael Bloomberg werden keinerlei Chancen eingeräumt. Man kann sich die Präsidentschaft nicht kaufen. Man kann sich Werbespots kaufen und damit vielleicht einige Punkte holen, die vermutlich dann zu Lasten der moderaten Demokraten gehen werden, zu Lasten Bidens, zu Lasten von Pete Buttigieg. Aber tatsächlich spielt er keine Rolle. Er spielt deshalb keine Rolle, weil er überhaupt keine Basis in der Bevölkerung hat, weil er nicht verankert ist in der Partei. Er hat keine Parteibasis, er hat keinerlei Infrastruktur, keine Büros, keine Helfer, keine Organisation. Er führt seinen Wahlkampf vom Schreibtisch aus und das wird nicht reichen. Er glaubt, er könne den Prozess der Vorwahlen einfach umgehen, indem er sich Werbezeit kauft. Aber wer in Iowa, in New Hampshire, in Nevada, in South Carolina und so weiter, wer da nicht präsent ist, wer da nicht von sich reden macht, wer da nicht auf sich aufmerksam macht, wer es damit auch nicht in die Medien schafft, der hat keine Chance. Nur wer dort ist, wird wahrgenommen, der ist im Gespräch, der ist berichtenswert. Die Medien sind voll von den Kandidaten, die dort auftreten. Die handverlesenen Auftritte, die Michael Bloomberg macht, die finden überhaupt kein Vidal. Und insgesamt gibt es bei den Demokraten überhaupt keine Bereitschaft, einen Milliardär zu unterstützen. Das Bedürfnis nach dem großen Geld an der Macht, dieses Bedürfnis ist reichlich gestillt.
Aber der andere Milliardär hat es ja an die Macht geschafft.
Der andere Milliardär hat es an die Macht geschafft, weil er die Medien geschickt genutzt hat, weil die Medien den Fehler gemacht haben, ihm ein Podium zu bieten und weil er eine Strategie hat, die einfach verfängt. Dieser Hass auf die Eliten in Washington, die hat er angesprochen und über die hat er seine Wählerschaft erreicht, die sich als Opfer eines Systems fühlt, das sie ausgenützt hat, das sie in die Rolle von Opfern gebracht hat. Das ist das Spezielle an Donald Trumps Wahlkampf, das immer noch verfängt.
Thilo Kössler aus Washington. Mit laufender Heizung bei -3 Grad habe ich mir sagen lassen. Im nächsten Jahr werden wir ihn dann sicherlich häufiger hören bei uns. Vielen Dank. Ich bin André Zanto und mehr aus den USA, zum Beispiel über Kopfgeldjäger, gibt es dann hier im Weltzeit-Podcast. Einfach ein paar Folgen zurückscrollen. Bis dahin.